gezogen wird.
So reinfällt. So ein bisschen reinfällt. Erst so, die Eltern gehen vor durch so einen Eingang. Wir haben ihn letztens nochmal geguckt. Und dann ist sie in so einem Freizeitpark und alles ist irgendwie so weg und kommt dann in so ein Badehaus irgendwie. Ja. Und da gibt es eine Hexe, die da ist, irgendwie leitet. Und
vorher sind die Eltern auch plötzlich Schweine. Kann das sein? Das erinnert mich fast an die Odyssee.
Also tatsächlich ist es, also erstens kann man jede Heldenreise als Odyssee nehmen, weißt du ja.
Sie macht auch eine Odyssee durch.
Sie macht eine reine Odyssee, also hier vielleicht als Kontrastprogramm oder vor Odyssee und dann den. Nee, und eine der schönsten Lösungen, sie muss nämlich am Ende rauskriegen, welche Schweine die Eltern sind, und die Lösung von Miyazaki ist hochgradig philosophisch.
Ich lehne mir aus dem Fenster, hat er viele tolle Filme gemacht. Du bist ja nicht so Fan, ich weiß, das
hast
du
jetzt mal weg. Wenn ich einschlafen möchte, mache ich einen Miyazaki-Film an.
Dieser Film ist wirklich, ja. Ich weiß nicht, ich habe den damals auf der Berlinale gesehen, ja. 2002 hat er auch, ich war jung genug, um den Film schon sehen zu können, und er hat den Goldenen Bären bekommen und völlig zu Recht, und jetzt könnt ihr ihn nochmal sehen, jetzt kommt ein Dienstag, also am 18. August im Sinister, einmal haben wir schon gesagt 17 Uhr, einmal 20 Uhr. Dann versuchen wir mal weiter so durchzuhangeln, was man noch schauen kann, unter anderem gibt es ja weiter auch das Open-Air-Kino vom Kinoclub.
Was?
Und du und ich, wir schauen ja immer mal vorbei und haben eben auch erfahren, das ist ja gut, das läuft richtig gut, weil einige Vorstellungen sind ausverkauft, die schon mal vorwegnehmen, genau. Dass der Film mit Charlie Hübner, Spaziergang nach Syrakus, der liefe oder läuft auch natürlich trotzdem kommenden Samstag. Der ist ausverkauft, wahrscheinlich auch deswegen, weil Charlie Hübner selbst
und
da
Regisseur
sein wird.
Ist auch da, haben sie gestern noch mal gesagt.
Ja. Ist auch da, hat unter anderem Fraktus gedreht und zuletzt die Doku über Robert Habeck. Also der ist da. Mhm. Aber einen Abend vorher, da würdest du mich ja kriegen, also jetzt am kommenden Freitag, läuft nochmal Michael Jackson Open Air. Und ich fand den Film ja wirklich sehr, sehr gelungen. Und der
gehört, ich glaube, viele fanden den gelungen. Hinter mir haben gestern welche auch gesagt, oh, der war ganz toll. Also ich finde als Musikfilm, und das ist ja ein spezielles Genre, was in den letzten Jahren ja immer noch mal neuer wird, wo man wirklich ja die Geschichte ein bisschen zur Seite drängt und mehr die Musik, das Akustische in den Vordergrund legt und bei Michael Jackson gerade auch noch die Performances etc. vorliegt, großartig gespielt, ist aber noch nicht ausverkauft, kann man gucken.
Kann man immer schauen.
Ist auch, ich hoffe, dass es laut ist, weil der muss laut sein. Und ich meine, wir haben gestern geguckt, Hamlet, und der war sehr ruhig. Und nebendran lief dann Sarah Paquette Tiamo in einer traurigen Szene. Und du wusstest nicht, wie du dich emotional auf die Szene einstellen solltest. Es hat funktioniert. Die Immersion hat ja sowieso bei dem Film, kann funktionieren. Das war ein bisschen schade. Aber ich glaube, Michael hat die Lautstärke, die es braucht, um wirklich vorherrschend in diesem Gebiet zu sein.
Deswegen sagst du gerne noch mal, da gibt es auf jeden Fall noch Karten jetzt am Freitag, Michael. Um 20.30 Uhr im Kulturhof Grönbacken ist die Reihe vom Kinoclub. Die komplette Reihe, sie geht ja auch langsam jetzt dem Ende entgegen, ist dann ja auch zu Ende mit dem Charlie Hübner Film. Also Michael ist quasi der letzte Film, den man sich anschauen kann, bei dem es noch Karten gibt. Und mit dem Charlie Hübner Film Spaziergang nach Syrakus endet es dann am kommenden Samstag. Mhm. Parallel übrigens zu Michael, das ist ein bisschen die Qual der Wahl, läuft auch Open Air ein anderer Kinofilm, ein Dokumentarfilm, und zwar am Kalif Storch am Zughafen, am Güterbahnhof 20, Scherbenland, eine Dokumentation, einmal mehr über Tonsteine Scherben, aber nicht klassisch, dass man einfach nochmal die Bandgeschichte erzählt. Sie haben ja viel im damaligen Westberlin der 70er, sehr, sehr prägend gewesen, diese Band rund um Rio Reiser, der Sänger damals.
Rio Reiser, ja.
Der später dann auch solo sehr erfolgreich war. Und natürlich geht es auch um die politische Haltung von Tonsteine Scherben, aber man will das eben an die Gegenwart anknüpfen und fragt sich, welche Wirkung eigentlich heute und wie wichtig noch eine Band wie Tonsteine Scherben ist und wo man vielleicht auch Spuren noch im alten West-Berlin findet. Und ich habe den Film selber noch nicht gesehen, aber er macht mich neugierig genug, um zu sagen, könnte man auch eine Chance geben. Scherbenland, also kommenden Freitag im Kalif Storch, 21 Uhr Open Air, 20 Uhr ist bereits Einlass.
Auch mit der aktuellen, auch besetzt sich auch mit der aktuellen Musikszene diesbezüglich, weil das so Danger Dan wäre ja so ein Kind der Tonsteine Scherben.
Könnte ich mir vorstellen, ich weiß es nicht, ich kann es viel behaupten, aber das ist ein Grund, warum ich auf jeden Fall neugierig genug bin. Wenn man sowas mit einbezieht, wäre es natürlich großartig. Wir hören jetzt mal einen Ausschnitt an, weil wir landen jetzt nochmal gedanklich beim Kinoclub. Wie gesagt, ist diesmal nicht so einfach zu sortieren, denn es läuft ein Film, der dieses Jahr auch in Cannes gelaufen ist, ein deutscher Film, aktuell im Kinoclub, den wir aber auch noch nicht schauen konnten.
Ich bin noch gar nicht beim Grab, seitdem ich hier bin.
Muss man ja nicht.
Wir gehen Freitag wieder hin.
Du bist mit Jesse auf die Schule gegangen?
Ja, Mann.
Ich sehe keinerlei Talent.
ist das Gleiche, was du ihr gegeben hast.
Das ist jetzt eher ein stimmungsvoller Ausschnitt, aber wir haben so ein paar Satzfetzen gehört. Das war ein Ausschnitt aus Everytime von Sandra Böhner, ein deutscher Film. Und da geht es auch um Verlust, also auch kein einfaches Thema. Verlust eines jungen Mädchens, einer Jugendlichen nach einer Party, einer Überdosis Drogen genommen. Also ich habe das auch nur nachgelesen. Das darf man auch erzählen, weil das wohl im Prolog des Films passiert. Und es geht dann um die Trauerbewältigung, weil der Junge, der an ihrer Seite war, trifft dann wieder auf ihre Familie. Und man muss immer noch auch, wenn schon Zeit vergangen ist, mit dem Tod eben des Kindes oder der Partnerin, der Freundin umgehen. Birgit Minichmayr spielt die Hauptrolle und Everytime hat in Cannes in diesem Jahr in der Nebensektion, er lief nicht im Wettbewerb, es gibt dann ein Certain Regard, hat er da den Hauptpreis bekommen, dieser Film. Und ich finde es bemerkenswert, dass jetzt auch Everytime im Kinoclub läuft. Man kann ihn am Wochenende sich um 18.20 Uhr jetzt noch anschauen oder dann von Montag bis Mittwoch um 16.20 Uhr. Also auch dieser Film.
Ein besonderer Film.
Ein besonderer Film. Dann läuft noch ein Film im Lichthaus, den wir beide gesehen haben, den wir auch noch mal mit ans Herz legen wollen, im Lichthaus in Weimar. Und zwar, was haben wir gelacht, kann man immer noch an ausgesuchten Tagen sehen. Mhm. Und das ist ein Dokumentarfilm, da geht es um Comedians in den 90er Jahren, weibliche Comedians und eben die Frage, ja, wie sehr eben diese Welt damals noch von Männern geprägt war und auch der Blick dann auch herablassend auf Frauen gewesen ist, wie weit man das auch anhand von Komik erkennen kann. Es kommen dann Menschen wie Hella von Sinn zu Wort, Maren Kreumann, Gabi Köster und Esther Schweins.
Bettina Böttinger
als Talkmasterin auch, weil sind fünf insgesamt. Und wir haben den Film ja gesehen und ich fand ihn jetzt als Film, würde ich ihm jetzt nicht 10 von 10 als Dokumentarfilm geben, also von den filmischen Mitteln her, weil er da eher konventionell erzählt, aber hat sehr, sehr gute Archivaufnahmen gefunden. Und ich finde in dieser Konzentration, also man sieht da zum Beispiel der Bilder, man sieht dann verschiedene Ausschnitte von Wetten, dass, und es ist ja bekannt, dass Thomas Gottschalk auch da immer ganz gern, also getätschelt hat, sag ich mal. Man muss auch mal aufpassen, wie man es formuliert, das wäre nämlich auch nämlich die Frage, wie es dir beim Schauen gegangen ist. Also ich unterscheide bei Thomas Gottschalk auch verschiedene Perspektiven und verschiedene Phasen. Also ich bin nach wie vor ein Fan von Thomas Gottschalk der 80er und auch 90er Jahre. Den Teil finde ich unangenehm und auch beim Schauen ging es mir so, dass mir das richtig unangenehm war, das jetzt zu sehen, weil es einem auch nochmal so bewusst geworden ist und natürlich auch selber zeigt, dass wir haben ja alle, also unsere Generation zumindest, Wetten, dass geschaut
haben,
und haben ja nicht einmal da irgendwie kritisch drüber nachgedacht, und das tun wir eben jetzt, deswegen ist dieser Film schon auch, fand ich, hat der mit mir was gemacht, weiß ich, wie dir es ging.
Genau, also ganz klarer Themenfilm, es geht in diesem Film nicht um Erklärungen, es geht in diesem Film eindeutig um den Status quo zur damaligen Zeit, und das Besondere aber ist auch, dass die Leute, die dort gearbeitet haben, zum Teil sich selbst reflektieren müssen. Esther Schweins guckt, wie sie damals, oder eine Kabarettistin, die auch wirklich guckt, ja, würdest du den Gag heute noch bringen und so. Und das ist die große Stärke des Films. Andererseits muss man auch ganz klar sagen, dass man hier keinen investigativen Film hat. Und das ist ganz klar, wenn man sich die Ausschnitte mal mit Kontext anguckt etc., entsteht eine andere Wirkung. Dieser Film manipuliert und will ganz klar aufzeigen, ohne rechts und links, wo es Übergrifflichkeiten gab. Und die Übergrifflichkeit ist erstmal egal, wie der Kontext ist. Es ist eine, Punkt. Doch für die Verarbeitung und für die Entwicklung, gerade was die Mechanismen dieser Branche, und das ist eine Branche, das wird auch thematisiert, muss man ganz viel hinzuziehen, damit man daraus lernt. Wie kam es denn dazu? Wie kam es dazu, dass eine Frau wie Hella von Sinn jemanden unterstützt hat, der eine Sendung gemacht hat, in dem Frauen die ganze Zeit oben ohne sind? Und das
Ruhig und Walder, Tutti Frutti.
Genau, und das fand ich gar nicht rausgearbeitet. Das fand ich ganz, ganz schwierig. Also da gibt's mal eine Anspielung und so, und ich bin mir sehr sicher, dass sie auch dort aufgetreten ist. Und dann wird's ganz schnell abgetan mit, ja, 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 aber sie hat witzige Sachen machen können. Das ist mir zu einfach. Ganz im Gegenteil. Die Verantwortung lag bei uns allen. Nur weil gerade die Frauen, die es ja auch geschafft haben, und gerade die eine Kabarettistin, jetzt komme ich mal nicht auf ihren Namen, die fand ich ganz toll und wie aufbegehrend und wie voranschreitend und wie sie sich in dem Business durchgesetzt hat, was wirklich eine absolute Katastrophe aus weiblicher Sicht, und das muss man einfach ganz klar formulieren. Frauen waren Staffette, die durften bei Preis ist heiß oder so Schilder umdrehen oder sowas. Und das ist wichtig. Dieser Film ist unfassbar wichtig und als Zwischenschritt zur schlussendlichen Verarbeitung und Verbesserung ist das ein ganz, ganz wichtiger Schritt und deswegen sollte man sich den Film auch angucken. Doch wer einen investigativen Film mit Tiefe und so erwartet, was gerade die ganzen Mechanismen und Wirkungsmechanismen, die vielleicht heute auch noch vorhanden sind, da müsste man sich schon noch ein bisschen mehr mit. Das war nicht ihre Motivation. Die sind ja auch heute noch
vorhanden, also man ist ja schon weiter definitiv. Als in den 90er Jahren. Aber deswegen muss ich sagen, also ich fand den Film, also wir haben danach auch eine Weile zusammengesessen und drüber geredet, deswegen unbedingt der Empfehlung. Er läuft jetzt nun mal leider nicht mehr in Erfurt, aber ist weiter in Weimar im Lichthaus zu sehen an ausgesuchten Tagen. Ich nenne es mal die ausgesuchten Tage, zum Beispiel am Montag könnt ihr direkt nach dem Feierabend nach Weimar fahren, 17.30 Uhr läuft, das haben wir gelacht, die Dokumentation, aber auch nochmal am Mittwoch. Könnt ihr auch nochmal die Anfangszeiten ganz in Ruhe anschauen unter lichthaus.info.
Und einen Satz möchte ich noch sagen, das sind richtige Typen. Also ich weiß, du kritisierst ja hier Gabi Köster, ich fand die, das war eine Type. Man könnte jetzt sagen, ist sie ein bisschen Stilmittel und Objekt ihrer Rolle geworden, fand ich gar nicht so schlimm. Sie hatte so eine freie Schnauze und Hella von Sinn fand ich auch unfassbar großartig garstig. Die hat so nichts von ihrem und sie sagt, oh, ich bin eine alte Feministin und das finde ich so toll. Da ist ganz viel Reflexion drin und ich glaube, dass das ein Kommunikationsfilm ist und das fand ich so stark. Dieser Film will nicht sagen, richtig, falsch, das will er gar nicht sagen. Also die Übergriffe waren falsch, Punkt, da wollen wir nie. Aber dieses Sezieren und sich selber nochmal in die Position bringen, ist so toll und ist so eine schöne Herangehensweise. Dieser Film hat seine Wirkung eigentlich erst in den Gesprächen danach. Eigentlich erst danach, wenn du diese Typinnen auch kennengelernt hast, also für die Dauer des Films. Und das fand ich wirklich ganz toll. Und auch, ob ich jetzt jede Figur oder jede Künstlerin oder wie wir uns sonst nennen möchte, mag oder nicht, ist für mich in den Hintergrund gerutscht. Ich fand, dass es alles unterschiedliche Ansätze ihrer Präsentation waren. Und daraus kann man lernen, nämlich dass Female Empowerment zur Eigenständigkeit und zur eigenen Ideen die Leute auch eben verbracht haben. Natürlich gleichzeitig auch Opfer des Systems geworden sind, sagen sie auch. Aber diese Besonderheit, dass die einfach viel mehr rauszukristallisieren ist und dass das der richtige Schritt auch in die richtige Richtung für Macht von Frauen in dieser Branche oder Equal eben entstehen kann, das fand ich so toll, dass da wirklich Charaktere gewesen sind.
Also haben wir jetzt mal sehr ausführlich das
jetzt dargelegt. Jetzt haben wir es doch lang gemacht, aber ich fand, wir werden nie wieder über den Film sprechen.
Ich fasse es nochmal zusammen, weil wir jetzt gleich in die nächste Musik gehen, also weil wir jetzt wirklich viele Kino-News hatten. Also wir halten fest, die Open-Air-Kinoreihen laufen gerade noch so weiter oder beginnen. Siehe Open-Air Ilverskofen, also guckt da einfach mal vorbei, Billy Elliot und andere Filme. Schaut auch mal zum Kalif Storch, auch da ist immer ein schönes Ambiente bei Open-Air-Kino. Läuft freitags immer, Scherbenland haben wir ja gesagt. Guckt euch aber auch möglicherweise Michael an, haben wir eben auch mit erwähnt, im Kino selber, Chios Reise ins Zauberland. Und ich möchte noch mal auch einen Film erwähnen, der am Freitag, den 28. August läuft, einmalig im Sinister, nämlich Terminator 2, Tag der Abrechnung. Für mich ein sehr wichtiger Film. Ich habe ihn das erste Mal 1991 gesehen, damals als 15-Jähriger. Mich hat er wirklich umgehauen. Mhm. Also ich war absolut beeindruckt. Und ich finde es toll, dass er nochmal jetzt auf großer Leinwand zu sehen ist. Und deswegen notiert euch schon mal alle Fans von Arnold Schwarzenegger und der Terminator-Reihe. Das ist ja der.
Hattest du Angst vorm T-1000?
Ich hatte auch Angst vor dem T-1000. Ich fand das auch sehr brutal zum Teil.
Ich hatte so Angst, ich habe den mit 14 geguckt und ich bin ganz bei dir. Also das muss im Kino, ich glaube, ich hätte nächtelang nicht schlafen können. Also für mich war der T-1000, wenn du mich fragen würdest, Top 5 Bösewichte aller Zeiten. Und nur mal so, um die Wertigkeit zu zeigen, Actionfilme, wenn es irgendwo auf der Liste eine Top 10 gibt, da taucht aber Terminator 2 definitiv auf. Also hier, das ist wirklich ein Meilenstein.
Der ist wirklich richtig gelungen und
du hast deswegen, ihn wieder 91 gesehen, meinte
ich,
Alter.
Ja, ich bin eben die entscheidenden 7 Jahre älter. Ja, das war damals.
Das war wirklich
einer der ersten Filme auch in der Jugend, wo ich so dachte, wow. Ja. Und alle fanden zu Recht auch damals Arnold Schwarzenegger richtig cool und gut. Und im Film kommt ein Song vor, den hören wir jetzt von der damals populärsten Band der Welt, Guns N' Roses, You Could Be Mine. Axl Rose, ja, war doch immer ganz sehr original. Markant. Ja, das war ich jetzt schon
aber,
wieder.
Aber hat er eine gute Stimme gehabt oder nur eine einzigartige Stimme?
Ja, ich im Zweifel würde ich sagen, einzigartig, ob das jetzt wirklich gut ist, das kann man so sagen. Aber es gibt ja auch Leute, die sagen, auch David Bowie ist jetzt kein Opernsänger, aber er hat eben auch eine markante und gute Stimme gehabt. Und deswegen ist dann doch das Einzigartige entscheidend. Und Guns N' Roses war zu dem Zeitpunkt, als der Song Would Be Mine rauskam, waren sie wirklich, das muss man sagen.
Wie hieß der Gitarrist? Slash?
Das war Slash. Slash. Der war natürlich auch ganz entscheidend. Und der Song, der wurde damals eben auch ganz kurz angespielt im Terminator 2, Tag der Abrechnung. Mhm. Ein Film, den ihr in knapp 2 Wochen nochmal sehen könnt am Freitag, den 28. August um 19.30 Uhr. Und jetzt kommen wir zu was ganz anderem. Auch, wir haben schon gesagt, wir sind heute so im Zeichen des Genres unterwegs. Mhm. Das ist jetzt auf jeden Fall Komödie, könnte man aber auch als komödiantischen Polizeifilm
bezeichnen. Finde ich jetzt nicht so schlecht, das ist ein Untergenre.
Ja, eine Reihe, die inzwischen schon, wir haben jetzt extra nochmal nachgeschaut, seit 13 Jahren besteht. Es geht um die sogenannte Eberhofer-Reihe, angelehnt eben an dem Namen der Hauptfigur des Dorfpolizisten Franz Eberhofer, gespielt von Sebastian Betzel. Es tauchen auch immer die gleichen Figuren an seiner Seite auf, seinen Partner, ein Privatermittler, ist auch seine Ehefrau und.
Flitzi!
Und man muss dazu sagen, die Titel sind immer ähnlich, also steckt immer irgendein Gericht mit drin. Also es fing 2013 mit Dampfnudelblues an, gibt inzwischen jetzt 10 Filme. Zuletzt gab es Re-Ragout Rendezvous. Und wir müssen auch immer lernen, wie sprechen wir hier was aus, weil der neue Film heißt jetzt Steckerfisch Fiasko. Ja. Steckerfisch, muss man erklären, das ist ja gleich die erste Einstellung des Films, ist ein Fisch, den man so, so aufspießt.
Und dann, ne? Räuchert, glaube ich. Der muss geräuchert werden, glaube ich. Oder sie sprechen die Experten hier. Ne?
Aber gut, ich meine, noch nie gemacht. Aber jetzt kriege ich richtig Hunger. Wir hören mal einen Ausschnitt aus Steckerfisch-Fiasko.
Du tärst du nicht mit Nein.
Du hast deinen eigenen Neubau.
Frühstück. Da genießen wir die Ruhe. Sag mal, spinnst du? Die Küche ist nagelnigelneu und wird jetzt bitte schön nicht eingesaut.
Schau, Susi. So eine Küche ist ein Gebrauchsgegenstand. Wie eine Unterhosen. Irgendwann kriegt man es halt nicht mehr richtig sauber.
Swing brauchst du.
Au! Was soll denn das? Lern erst mal die Regeln, du Golfgnom.
Sorry, Jungs, es ist Wahlkampf.
Sie können doch nicht einfach mein Plakat überkleben.
Ja, weil Sie meins überklebt haben.
Jeder Zentimeter zählt. Bei mir jedenfalls.
Das glaube ich sofort.
Das sagt der Bürgermeister von Niederkaltenkirchen, also dem Mann, den wir eben gehört haben. Die Frau, das war die Ehefrau der Hauptfigur, die eben auch Bürgermeisterin werden will. Auch das ist ein Nebenstrang im neuen Film des Eberhofer Krimis Steckerfisch-Fiasko. Und das ist, ich habe ja gesagt, es ist ja ein Krimi, aber eigentlich der Plot, es wird natürlich ein Toter auch diesmal wieder gefunden, gespielt von Christian Tramitz.
Richtig.
Der ganz kurz
große bayerische Inkone.
Jo. Und der Krimi-Plot, das kann man ja sagen, das kennen wir auch bei anderen Filmen, ja, der ist Mittel zum Zweck, spielt irgendwie auch eine Rolle, aber eigentlich geht's irgendwie um die Charaktere, die so durchwurschteln mit teilweise brachialen Humor, manchmal auch albern, also manchmal war es richtig albern.
Richtig albern. Das, also ich werde mal sagen, in 50 Jahren, wenn alle Bücher abgearbeitet wurden, wird
Peter Falk hat die Vorlagen geschrieben.
Ja, ja, dann wird das so ein Bud Spencer-Ding sein. So ein Klassiker. Die werden dann alle, jeden Samstag kannst du dann, oder James Bond, kannst du einen von denen irgendwie um 23 Uhr auf ZDF gucken. Also, man muss ganz klar sagen, die und ich bin angetan, ich habe alle gesehen von und auch den letzten, angetan von der Chemie. Man muss einfach mal sagen, sind einfach Leute, das kommt man nach Hause, 90 Minuten, man kommt klar. Der Krimi-Fall ist völlig sick. Also ich glaube, nur bei Nackte Kanone ist der Krimi-Fall noch unwichtiger als hier. Es ist wirklich überhaupt nicht notwendig zu wissen, um was es geht. Man hat dann auch nur 3-4 Figuren, die eigentlich in Frage kommen. Es geht eher darum, ich meine, wie die Nebenfiguren gerade dastehen. Du hast es schon gesagt, seine Frau, die Susi, die wird jetzt Bürgermeisterin und der Sohn macht zum Beispiel auch Ballett, ja, und das sind so ein bayerischen Ding hier und so Moral da einzubringen, ich meine auch Fleisch, das ist ja absurd, was die müssten ja alle mit 40 sterben, so wie die in dem Film essen, also dass die essen ja wirklich hochgradig toxisch. Das muss man ganz klar formulieren. Aber das ist halt Tradition. Und wie die reden traditionell und die essen auch traditionell. Das heißt, wenn man dieses urbane Leben in Niederkalten Wie heißt es? Niederkaltenbach.
Niederkaltenbach.
Hm. Niederkaltenbach. Da fehlt eigentlich noch eine Silbe, finde ich. Niederkaltenbach. Dann ist man auch in diesem Mikrokosmos, in dieser Blase. Also, dass er da mit diesem alten Auto rumfährt. Dass sein Kollege, der eigentlich aus München kommt, rumstinkt und ihn einfach nur mal nebenbei bei einem Fall hilft. Und alle begegnen sich zufällig auf dem Golfplatz. Das ist alles so gute Zeiten, schlechte Zeiten. Man trifft sich und man meandert zusammen rum. Und diese Chemie funktioniert hier wieder richtig gut. Man muss das wirklich sagen, die Messlatte ist halt auch wirklich Fernsehen-Unterhaltungsniveau.
Das muss man immer, also um so ein bisschen kritisch auch zu sein. Also ja. Ich finde auch, wir haben ihn ja gemeinsam gesehen, der funktioniert. Man kann auf der einen Seite den nicht wirklich kritisieren, weil die Schauspieler allesamt großartig sind. Also man muss auch Charmant. Simon Schwarz nennen. Ja.
Ja.
Und das ist so ein Running Gag, der eigentlich der auch Rudi. So Bud Spencer-Humor hat, ja, der eben beschließt, jetzt irgendwie auszusteigen aus der Gesellschaft und Hippie zu sein und deswegen sich nicht mehr wäscht. Und permanent ist dann der Running Gag, dass noch eine Fliege ankommt, weil er so riecht.
Haben sie eine computeranimierte Fliege reingebracht. Und jetzt kommen wir mal zu den schlechteren Sachen. Also man muss wirklich dazu sagen, dass wir teilweise über den Mut gelacht haben, so einen Gag noch ins Kino zu bringen.
So albern. 2026 also überhaupt noch zu trauen.
Wirklich. Ja. Ich weiß nicht, also was in dem deutschen Humor so schief gelaufen ist oder in dem bayerischen Humor so schief gelaufen ist, dass man sich quasi seit 100 Jahren nicht entwickelt hat. Also wie albern es ist, dass eine Figur so stinkt, dass man auch das in jeder, da liegt da ein Toter, ja, irgendwas riecht hier anders. Nee, der ist doch erst seit 12 Stunden, das riecht aber schon viel länger tot. Und dann kommt man, ach, der Rudi, du bist das, der so stinkt. Und also, das ist so albern. So wirklich so albern.
Finde ich schon wieder, also
ist beides. Und das ist genau das. Also hier kann man wirklich ganz klar unterscheiden zwischen Morxit oder Morxit nett. Und ich komme mit der Chemie klar. Ich finde es auch toll, dass Milan Peschel mal um die Ecke gesprungen kommt. Oder eben Christian Kramitz auch mal um die Ecke. Wir haben nicht immer alles verstanden. Auch das hat einen gewissen Charme. Ich
also wirklich akustisch nicht verstanden.
Ja, wir haben so immer da
beide Spalten gewartet.
Und dann habe ich darüber geguckt. Alle freuen sich, also scheint was Gutes gewesen zu sein. Also das ist alles okay, das kann man auch so mitnehmen. Aber man muss die Kirche mal im Dorf lassen. Das sind kleine Fernsehfilme.
Das ist so. Also das könnte auch, es gibt ja Fernsehen auch sowas wie Morgen mit Aussicht und so, das hätte auch und genau diese Liga gehört das auch, dass das im Fernsehen würde man sagen, Mensch, das ist so wie man auch den Münsteraner Tatort sich gerne anschaut, wenn der jetzt im Kino liefert, so ähnlich wäre das. Ja. Also weil die ja auch versuchen mit Humor zu punkten und dem ist eigentlich fast nichts hinzuzufügen. Also
wer
die Fans werden
sich's
anschauen.
Rein.
Und ich würde gerne mal wissen, wenn man jetzt nochmal so die ersten Folgen anschaut, also die ersten Kinofilme, ob man sich ein bisschen auch drauf ausruht, auf der Popularität. Also ich habe das Gefühl gehabt, dass die vorhergehenden Filme, aber ich habe sie lange nicht gesehen, damals nur als im Kino liefen, bissiger waren und es da auch mehr zu lachen gab und dass jetzt so ein bisschen das vor sich hin plätschert. Das reicht doch genau, also
Genau, es reicht noch.
Aber es hätte auch nicht 10 Minuten länger sein dürfen.
Geht bis zum Eistrich. Also es ist wirklich furchtbar. Also zum Beispiel, die haben früher Musikvideos mit reingebracht.
Stimmt,
Sexualverkehr dann, zum Beispiel. Diesen Song, wenn man sich den mal anguckt, den kann man bei YouTube, kann man die Videos auch gucken, die Musikvideos. Das ist zum Brüllen komisch, wenn der Flötzi singt. Also der zum Beispiel wurde gar nicht begutachtet. Der wird da so als Trottel, der irgendwie auf die Frauen steht. Und das ist genau das, was du sagst. Ich finde auch, dass in vielen Filmen die anderen Figuren viel mehr Charmanz und viel mehr Screentime bekommen haben. Ich meine, klar, wir haben jetzt den Sohn, aber gerade auch der Easy Gulp, also der Papa Eberhofer, der wird überhaupt nicht ernst genommen und dann wird das so, das ist auch so überhaupt nicht zeitgemäß gewesen. Vielleicht wollen die auch nicht zeitgemäß sein, aber da muss man schon sagen, die ruhen sich schon darauf aus. Aber nochmal gesagt, ich glaube, jeder, der die 9 anderen Teile mochten, wird auch diesen Teil mögen. Gar keine Frage. Er macht nichts anderes als da drin. Es fehlt ein bisschen die Anarchie. Ich finde auch, dass die Kreativität fehlt. Also Szenen anzuordnen. Also man könnte zum Beispiel in Niederkaltenbach für mich auch mal eine Verfolgungsjagd machen. Hat es noch nicht so wirklich gegeben. Ja. Es gibt immer eine Saufszene in dem Film und das hat man wieder eingebracht und das ist auch nicht uncharmant. Aber man könnte hier viel mehr ein bisschen auch experimentieren und rumarbeiten. Das wollen die vielleicht nicht. Vielleicht haben sie auch nicht die Zeit, obwohl die sagen muss, es sind jetzt 3 Jahre seit dem letzten. Gab ja auch Schwierigkeiten mit der Autorin. Hat man ja jetzt beigelegt. Also da muss man einfach ganz klar sagen, der nächste, also es wird ja wahrscheinlich noch 27 geben, bis alle Darsteller wirklich tot sind. Und dann kann man die auch wirklich verarbeiten im Fernsehen. Da muss ich wirklich wirklich sagen, das nächste Mal bitte etwas mehr Kreativität. Vielleicht auch mal jemanden ins Drehbuch noch dazu holen. Ich finde es immer sowieso schwer, wenn der Regisseur hat ja ab den fünften Teil, glaube ich, jedes Buch auch mitgeschrieben. Da muss man ganz klar sagen, dann hol dir doch jemanden noch dazu. Lass doch die Figuren auch mal radikaler werden oder auch mal an einem anderen Ort spielen. Teilweise war ja auch mal Bunny ja auch mal in München. Warum? Das verstehe ich nicht so. Diesmal war man nur dort.
Aus dem Schema rausbricht,
und das hat den Film gut getan. Das wünscht man sich mehr. Das ist eine Nummer sicher, dieser Film. Aber deswegen ist ja auch, kann ich ihn auch wirklich gar nicht schlecht bewerten. Weil ich kann ja jetzt nicht sagen, die Figuren sind nicht aufgetaucht. Sie haben mir nicht das gegeben, was ich erwartet habe. Deswegen ist das immer schwierig, das zu sagen. Aber manchmal wünsche ich mir da doch mehr Anarchie. Da hast du schon recht. Gehe ich komplett mit.
Sagen wir, sagst du, über Stecker, Fisch, Fiasko, der neue Eberhofer-Krimi, der auch aktuell im Kino zu sehen ist, im Cinestar in Erfurt, läuft einmal in der Nachmittagsvorstellung, dann später nochmal in der Abendvorstellung. Und schon die Nachmittagsvorstellung ist gut besucht, also rechtzeitig Karten sichern.
Und wird war auch gut bisschen, besucht, können wir nicht leugnen. Und er wird auch wieder die Millionen, obwohl es schwierig gerade die Millionen zu erreichen, weil er viele andere, die anderen haben ja alle, die letzten vier haben, glaube ich, alle über eine Million Einspielergebnis gehabt. Ja. Und
Besucher,
Entschuldigung.
Wir rechnen hier noch im Besucher.
Wir sehen ihn ja. Wir sind noch oldschool. Und deswegen, und das wird auch wieder, und das wird, selbst wenn das kein Erfolg wird, werden die haben anderthalb Monate gedreht. Also es ist ja jetzt nicht so, dass die sich da irgendwie nach Griechenland geflogen sind, um da einen Berg zu besteigen. Also es ist schon alles da. Also wenn man auch mal nachlesen, welchen Orten die am Ende im Abspann, in Rommen und in so komischen Orten.
Die haben in drei Dörfern haben sie
drei Dörfern gemacht, haben sie, also das zeigt es ja schon.
Und wir haben noch ein bisschen Musik von Martin Probst aus dem Film. Ist jetzt nicht so, Whisky heißt der Song, aber trifft es auch bei der Musik immer ganz gut,
ja,
wie das so ist alles.
Ja.
Song oder ein Eberhofer Song, das hat sich Patrick oder anderen gefragt, aber es ist im Stil von Metallica.
Metallica Song, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, aber das haben die öfter so gemacht, aber das war eine Saufszene.
Ach ja, okay. Wir sind heute genremäßig unterwegs nach der komödiantischen Polizeikomödie, war es doppelt gemoppelt, aber ihr wisst, was ich meine. Stecker, Fisch, Fiasko, kommen wir jetzt wieder zu einem, ist auch ein Horrorfilm wie End of Oak Street. Ist es ein Horrorfilm, ist die Frage. Aber wir hören mal rein, weil auch der Trailer damit spielt, dass wir erstmal nicht wissen, was hier los ist, weil eine Familie lebt in einem Haus in einer Straße in der Oak Street, ist doch eigentlich alles soweit okay.
Soweit so gut.
Der Wind hat wie verrückt geweht. Starbuck ist ausgerastet und hat gebellt.
Vielleicht ein Scheinwerfer von einem Hubschrauber.
Oder ein UFO. Aliens.
Hör auf, Dad. Wasser geht nicht.
Ja, wie es aussieht, ist das ganze Viertel ohne Strom.
Was war das?
Hier kommen nicht weg.
Ich glaube, dass unsere Nachbarschaft, unser Haus, unsere ganze Straße bewegt wurde.
Wie ist sowas überhaupt möglich?
Was ist da los? Und wovor laufen Sie weg, fragte sich diese sympathische Familie, die Familie Platt, ja, unter anderem Vater Platt, gespielt von Ewan McGregor, Mutter Platt von Anne Hathaway, also schon sehr gut besetzt, ein Ausschnitt aus We End of Oak Street von David Robert Mitchell, der vorher sowas gemacht hat wie It Follows, also Es folgt, oder Under the Silver Lake, das war so ein Geheimtipp mit Andrew Garfield. Und ich muss sagen, also mich hat der Ausschnitt erstmal neugierig gemacht, was ist erstmal für ein Kompliment an die Macher des Trailers. Erzähl mal, also es spielt in den 80er Jahren dieser
82.
Film. 82. So genau datiert, ja?
Naja, alle.
Weil es sich wirklich so zugetragen hat, damals, 1982.
Ja, ja. Was meine Lieblingskritik an Odyssey ist immer, der ist historisch nicht korrekt.
Ja, das ist gut.
Entschuldige, ja, den mag ich sehr. Ja, der ist auch nicht historisch korrekt. Also er spielt 82 und wir sind an einem Straßenfest und wir lernen eine Familie kennen. Und ganz schnell wird klar, dieser Film ist eine Liebeserklärung an den 80er Jahre Fantasy-Vorortfilm. Also was, jetzt habe ich mich nicht vorbereitet, aber Knackpunkt ist, wir sind in den 80er Jahren angekommen, wir haben die 80er Jahre Musik und wir haben eine Familie und wir haben das und wir kriegen das auch vorgestellt und dann passiert aber etwas ganz Ungewöhnliches. Wir kriegen raus, hier Krise, hier geht's gar nicht gut, hier ist alles nicht so in Ordnung. Und wir verfolgen dann die Kinder und nach gibt's abends immer so ein helles Licht. Und dann sind wir so bei Steven Spielberg, auch dieses mythorisierende Tom Hooper so in
Poltergeist,
genau. Und dieses ganze, oder unheimliche Begegnung der dritten Art, so man sehr mysteriös alles, das sind die Filme, die ich meinte. Und dann stellt sich raus, dass dieser Ort, nee, ich will es gar nicht mal sagen, dass es eine Bedrohung gibt. Und dann wird's, viele meiner Freunde haben es auch so gemeint und man sieht es auch im Trailer, da kommen plötzlich prähistorische Wesen, sind plötzlich in diesem Viertel. Und wir bleiben in diesem Viertel. Und er wird dann von denen auch als Jurassic Park gesehen, fand ich gar nicht so. Ich fand eher, es wurde mit den Mechanismen der Familiendynamiken in solchen Familien umgegangen. Und gerade, weil du als erstes Ewan McGregor gesagt hast, dieser Film hat eine eindeutige Leading Role. Und das ist Anne Hathaway.
Das war gut, die Pointe, die gesetzt hat. Ich dachte, dass du jetzt Ewan McGregor sagst, aber Anne Hathaway.
Naja, nicht die Kinder, hätte ich ja auch sagen können. Aber Anne Hathaway, ich habe gestern den Spaß auch gemacht, nachdem ich Hammond geguckt hat. Also wenn Jesse Buckley hier als Mutter gewinnen kann, dann kann Anne Hathaway auch für diesen Film. Denn dieser Film macht etwas, was so noch nicht da gewesen ist. Er ist unfassbar brutal. Diese 12er-Freigabe ist ein Witz. Ich habe da 8-Jährige vor mir gesehen. Ich habe gesagt, ich wäre traumatisiert. Es wird gestorben, es wird hart, es geht um Verluste. Und wenn etwa ein Verlust stattfindet, wird das richtig lange durch den Film getragen. Richtig lange. Die vergessen da nicht einfach. Und wir sind in einer ausweglosen Situation. Und jetzt sind wir wieder in den 80ern. Und es gibt eine Lösung. Es hat nicht dieses Apokalyptische, was wir heutzutage haben. Dieses, ja, dann ist es eine Apokalypse wie bei Walking Dead, dann gehen wir halt alle drauf. Nein, dieser Film macht sich etwas naturwissenschaftlich völliger Humbug, muss man auch ganz klar sagen. Und deswegen ist das für mich eher ein Abenteuer-Fantasy-Film geworden, der eine grundlegende Familie hat, deren Kosmos wir begleiten. Und das ist das ganz, ganz Tolle an diesem Film, dass ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, ich sitze in den 80er Jahren und deswegen produziert er den J.J. Abrams, der ja zum Beispiel...
Das passt ja sehr gut, er ist ja wirklich Spielberg-Fan und hat einige Filme gedreht.
Na, vor allem einen...
Super 8.
Super 8. Und genau so ein Film ist das. Der ist wie Super 8. Es sieht alles danach aus, die fahren auf ihren... Es gibt eine Mountainbike-Szene in diesem Film. Also nee, nicht Mountainbike, die BMX-Szene. Die war ja in den 80er Jahren, gab es ja auch BMX-Bande und auch bei Steven Spielberg. Und das sind Referenzen. Ich habe mich so wohl gefühlt, dass ich ständig Referenzen hatte und ich wieder in dieses Gefühl der 80er Jahre reingekommen bin. Und da muss ich einfach sagen, das ist so gelungen gewesen, plus diese Härte, plus dieses zeitgemäße Familienporträt, dass ich mir am Ende gesagt habe, Mensch, die haben sich ja richtig Gedanken gemacht. Die haben ja wirklich uns einen Film komprimiert zusammengegeben, wo ich einfach sagen muss, der erzählt ganz schön viel dafür, dass der nur neun, ich dachte auch so, hey, ihr wollt jetzt so.
Der geht nicht so lang, ne? 99 Minuten.
Und die Exposition geht eine halbe Stunde. Also bevor hier irgendwas Prähistorisches kommt, passiert unfassbar viel. Und das ist für mich Film erzählen. Das ist, ich habe eine Grundlage bekommen, habe dann einen zweiten Akt bekommen der Bedrohung und habe einen dritten Akt der Lösung. Ganz klassisches Kino. Und wenn man das hat als strukturelle, und dann die Musik, Michael Giacchino, der muss ja monatelang im Keller gesessen haben und Alan Silvestri gehört haben, ja. Der muss ganz,
Komponist von Zurück in die Zukunft, genau, zum Beispiel.
Ganz viel James Horner in seinen 80ern Jahren, dieses Verspielte. Und das ist, es ist ein Genuss, das zu gucken. Und deswegen muss ich ganz klar sagen, das ist wieder eigentlich ein Film, der größer aussieht, aber eigentlich kleiner ist, weil er wirklich nur in diesem Viertel spielt und es wirklich nur um diese Familie geht und gleichzeitig wieder aber konsequent erzählt. Wenn gestorben wird, wird gestorben. Hier wird keine Figur geschont, ganz eindeutig. Und wenn etwas Tragisches passiert ist, wird das, bleibt das Teil des Films. Ist ja immer so, wir sind eine Gruppe, einer wird gefressen, aber lass uns doch weitermachen. Hey, nächste Szene. Das macht der Film nicht. Der Film lässt sie in einer Lethargie zurück, die weiterhin Teil der Entwicklung ist. Und das fand ich ganz cool. Fand ich ganz toll, kann ich nicht leugnen.
Ja, das darfst du auch toll finden. Also ich bin überrascht, weil wir sprechen uns ja vorher immer nicht ab. Also ja, wir treffen uns zufällig vorm Studio und sagen, die Filme besprechen wir, aber das sagen wir immer bewusst, reden wir nicht konkret über die Filme. Ja. Deswegen bin ich jetzt wieder überrascht, dass du den gut findest. Ja, also ich wusste gar nichts über den Film vorher, außer natürlich die Eckdaten.
Und du hast mit einem Kumpel von mir gesprochen, der den vorher gesehen hat. Und der hat 2 von 5 Sternen vergeben. Und er kritisiert zum Beispiel auch, dass es natürlich keine größere Entwicklung, größeren Zeitraum, größere das Thema hinterfragt und vor allem die Special Effects. Starbuck heißt der Hund und das ist so ein Running Gag im Film, wo ist eigentlich Starbuck? Und der ist wohl computeranimiert und ganz schlecht animiert, stimmt. Also die Animationen sind, das ist nicht gut und da hätten sie auch mehr, aber du siehst halt, ich weiß gar nicht, ob der in Amerika sogar ein R-Rated gekriegt hat, weil ich finde den richtig hart. Also es gibt Szenen und ich muss ja auch sagen, die Jurassic Park Filme sind ja brutal, aber hier gehen wir schon Richtung Odyssee, muss ich gestehen. Und das finde ich sehr hart.
Ich habe übrigens eine Kritik gehört, weil du sagst, Jurassic Park Filme, der beste Jurassic Park seit Jurassic Park. Ja, also hat jemand über Während of Oxygen gesagt.
Diese Frage habe ich mir nicht gestellt, aber ich finde es sehr sympathisch, weil auch hier
das muss... Das ist aber offenkundig auch jemand ganz begeistert.
Aber man muss auch mal dazu sagen, dass gerade diese überlebenden Gruppen, da fällt es dir ja leichter, wenn einer weggeht. Hier haben wir eine halbe Stunde ein Familienkonstrukt vorgestellt. Vier Leute, die als, es gibt eine Szene, das wird auch kritisiert, da gibt's ganz nahe Close-Up, wo alle die Szenerie betrachten. Und die Szene geht 5 Minuten und alle Figuren haben was zu sagen. Alle Figuren sagen, wie sie zeigen und sagen, wie sie damit umgehen. Und diese Zeit sich zu nehmen in so einem Action-Fantasy- Blockbuster, und da wird er ja auch, also er wird ja auch nicht mit Anne Hathaway und Ewan McGregor auch nicht unprominent besetzt, sag ich mal, muss ich ganz klar sagen, hat man hier seine Hausaufgaben bei der Figurenzeichnung und Entwicklung und dem zeitgemäßen 1982 uns gezeigt. Und das ist, ich war wundervoll überrascht. Also das ist so ein richtig wundervoller Film, den du im Kino gucken kannst. Ich fand die Härte wirklich, also ich muss wirklich sagen, einmal musste ich sogar, bin ich laut geworden, weil es eine Szene gab, die ich in einem Jurassic Park Film noch nie so gesehen habe. Ich sag mal nicht welche. Aber da musste ich fast lachen, weil ich mir gedacht habe, endlich. Ich musste 7 Jurassic Park Filme warten. Nee, 6. 7 gibt's. 7 Jurassic Park Filme warten, dass das mal passiert, weil ich das nie verstanden habe. Und das fand ich so toll. Deswegen hat mich der Film überzeugt. Muss aber nicht jeden überzeugen. Also wer Special Effects mag, wird hier auf jeden Fall jammern, weil das wirklich furchtbar ist, muss ich gestehen.
Ist ein bisschen schade, weil da hätte man ja wirklich genau ein bisschen mehr Wert drauf legen können. Ja. Trotzdem, also sehr, sehr positiv besprochen. Ja. The End of Oak Street von David Robert Mitchell läuft aktuell auch im Cinestar in Erfurt. Wir hören jetzt aber nicht Musik aus diesem Film, sondern, also sonst hätte man irgendwas aus den 80ern, hätte auch ganz gut gepasst. Wir hören Musik, die in einem 90er-Jahre-Film vorkommt. Du kannst mal aufs Köpfchen drücken und wir können gemeinsam raten, welcher Film das ist.
Of a fire, doing whatever I had to do to survive. I'm not saying what I did was all right. Trying to break out of the ghetto was a day-to-day fight.
being down so long, yet nothing crossed my mind. But I knew there was a better way of life, and I was just trying to find. You don't know what you do till you're put under pressure. Across 110th Street is a hell of a tester. Across 110th Street, pimps trying to catch a woman that's weak. Across 110th Street, pushers won't let the junkies go free. Across 110th Street, woman trying to catch a trick on the street. You bet it. Across 110th Street, you can find it all in the street. Talk to y'all about right now. Hey, brother, there's a better way out. Shorting that coke, shooting that dope man you're copping out. Take my advice, it's either live or die. You got to be strong if you want to survive. The family on the upper side of town will catch hell without a ghetto around. You'll find the same thing going down. Harlem is the capital of every ghetto town. Let me sing it. Across 110th Street, pimps trying to catch a woman that's weak. Across 110th Street, wishes won't let the junkie go free. Ooh, baby, across 110th Street, you can find it all in the street. Yes, you can. Oh, look around you, look around you, look around you, look around you. Yeah.
Aus dem Vorspann von Jackie Brown, Across 110th Street.
Vorspann. Ist das schon Teil
des Films? Ist auch schon Teil der Geschichte.
Ist eine Vorstellung der Figur, wo sie spielt, was sie macht, sie muss sich beeilen.
Also sie, Jackie Brown, gespielt von Pam Grier, der dritte Film damals von Quentin Tarantino, fast 30 Jahre alt, als er in die Kinos gekommen ist, Ende 1997 herausgekommen. Damals nach dreijähriger Pause hat man gedacht, Mensch, macht der lange Pausen, aber inzwischen...
Schon weg seine Karriere.
Ja, inzwischen macht er schon eine siebenjährige Pause, Quentin Tarantino.
Er macht ja noch einen.
Ja, wenn er den noch macht. Ich kann mir vorstellen, dass er auch sagt,
nein!
Ich lebe weiter glücklich mit meiner Familie in Israel und mache nichts mehr. Er hat ja zwei Kinder und will die erstmal. Ja,
das ist unken, da bin ich religiös. Pfui, pfui, und wir müssen Salz über die Schulter werfen.
So wie können wir sagen, also unser Heimkino-Tipp bezieht sich auf keinen Quentin Tarantino-Film. Oh. Es geht auch eher um eine Serie.
4, 3, 2.
Kamera 1 ran.
Ich muss nicht unbedingt fernsehen.
Ich auch nicht.
Es ist ja auch wirklich nichts im Fernsehen, was man gern sehen möchte.
Zwei glorreiche Halunken. Patricks Heimkino.
Ja, Patrick, du hast uns was mitgebracht. Wir hören mal einen kleinen Ausschnitt aus einer Serie, die aber auch schon mal ein Kino bzw. zwei Kinofilme war. Mal gucken, ob wir ein bisschen was rauskriegen.
Darf ich Sie was fragen? Was ist eure größte Angst?
Max Cady wurde aus dem Gefängnis entlassen.
Was hat das mit uns zu tun?
Er saß 17 Jahre unschuldig wegen Mordes hinter Gittern.
Du warst seine Anwältin, oder?
Ich hatte auch mal ein gutes Leben. Hast du Angst vor mir?
Nein, warum sollte ich? Ist es denkbar, dass Max weiß, was wir getan haben?
Wenn man vom Teufel spricht.
Ja, ist ja der Teufel, Max Cady. Ja, das hatten wir so ein bisschen zusammensetzt. Also es geht offenkundig um einen Häftling, der entlassen wird. Mhm. Und es geht um Anwälte, eine Anwältin. Mhm. Ich würde es ja kurz machen. Es ist die Geschichte von Kap der Angst, jetzt als Serie bei Apple TV verfügbar. Und dieser Stoff hat ja eine lange Vorgeschichte. Aber wir können es gleich mal aufdröseln, worum es geht. Aber es gibt auf jeden Fall unter anderem zwei Kinofilme. Einen bereits in den 60er Jahren gedreht. Ein Köder für die Bestie hieß er damals, der deutsche Verleihtitel. Im Original war es immer Cape Fear, also Kap der Angst. Dann gab es 1991 ein Remake dieses Films unter dem Originalnamen, auch dann rausgekommen in Deutschland, Cape Kap der 4. Angst.
Ach so, schön,
Cape 4 mit Robert De Niro und Nick Nolte und
Jessica Lange und Juliette Lewis,
top besetzt.
Robert Mitchum ist auch nochmal aufgetaucht. Ja.
Und Gregory Peck auch.
Gregory Peck auch, beide sind in unterschiedlichen Rollen aufgetaucht, genau.
Also, und jetzt haben wir das als Serie und diesmal wird es immer die Frage, wer spielt jetzt Max Cady? Also wir hatten schon mal Robert Mitchum, wir hatten Robert De Niro und jetzt, das passt schon ziemlich gut, ist es Javier Bardem.
Ja. Also ich weiß nicht, ich habe schon überlegt, ob ich nur noch in Geräuschen arbeite, wenn ich über seine Rolle als Max Cady spreche. Also man muss mal dazu sagen, die Grundthese oder die Grundannahme ist, dass jemand verurteilt wurde, der wieder rauskommt, wo wir uns aber alle die ganze Zeit im Klaren sind, der gehört weggesperrt. Ganz eindeutig. Das sind brutale Verbrecher. Also Max Cady ist ein absolut brutaler Verbrecher. Gleichzeitig macht der Film aber etwas Faszinierendes. Er zeigt uns immer eine Familie. Das war im Buch so und in den zwei Verfilmungen auch so. Man muss auch sagen, im Vorspann wird erwähnt, dass die zwei Filme sowie das Buch die Vorlage ist. Also sie haben sich aus allen drei kreativen Prozessen, und man darf ja auch nicht vergessen, die Serie wurde produziert von Martin Scorsese und Steven Spielberg. Also die haben da auch hinter, und die Besetzung ist nicht nur Javier Bardem, sondern eben auch Amy Adams oder Patrick Wilson. So.
Die wir aus der Conjuring-Reihe kennen.
Unter anderem, oder Watchmen.
Oder Little Children.
Oder du bist drin. Und wir haben so eine richtige Wohlstandsfamilie. Und dieser Film ist aber auch ein Aufbegehren. Und das muss man einfach auch mal so klar sagen. Was ist denn, wenn wir uns ungerecht behandelt fühlen würden? Wie würden wir unsere Rache aussuchen? Und er will nicht nur irgendwie sagen, du oder Regressionszahlungen, sondern er will, dass sie leiden. Dass sie das Gleiche durchmachen, was er durchmacht. So, das war in den zwei Verfilmungen, war das klar. Hier hat man Änderungen vorgenommen. Erstmal ist die Familie, haben zwei Kinder. Ist auch wichtig, die Veränderung.
Und ich habe rausgehört, im ersten, also in den anderen Filmen war es immer so, dass es vor allen Dingen um den Anwalt ging. Sie steckt da jetzt
Amy
irgendwie auch mit
drin. Adams ist die Leading Anwältin. Role. Ja, ja, es werden am Anfang auch Javier Bardem und Amy Adams genannt. Patrick Wilson, der ja eigentlich die männliche Figur, die wurde in den Hintergrund geschoben. Amy Adams hat es auch mitproduziert. Könnte deswegen auch der Fall sein, dass die Fokussierung sich verändert hat. Aber eine Fokussierung hat sich nicht geändert. Und das ist Max Cady. Und jetzt muss ich mal ganz kurz sagen, wir können heute das Datum sagen, wenn der nicht in sämtlichen Kategorien als bester Hauptdarsteller gehen, weiß ich nicht, was passiert. Dieser Mann spielt hier eine Wut, eine Verzweiflung, manchmal mag man ihn auch, eine Bandbreite. Ich glaube, du kannst das als Semesterbeitrag, kannst du jede seine Episoden nehmen und seine Vielseitigkeit uns präsentieren. Und das ist Ravi, das ist ja, also ich meine, ich habe letztens mit einem Freund die größten Bösewichte der Filmgeschichte gemacht und da ist der,
jetzt bin ich gespannt,
ist ja wie heißt der, Shegur aus
No Country for Old Men
von Javier Bardem, ist bei uns beiden unabhängig voneinander Platz 1 geworden. Von uns völlig absurd. Aber dieser Mann kann Abgründe, dieser Mann kann furchteinflößend sein, dieser Mann spielt so viel zwischen den Zähnen und das ist ja so, ich meine, ich würde den auch besetzen, allein wie er so auftritt, der ist ja irgendwie groß und stark, aber auch irgendwie gemütlich und seine Blicke und seine Mundbewegung, das ist eine reine Javier Bardem-Show. Also ich meine, man hat ihn jetzt bei der WM, war er ja öfter im Bild zu sehen als guter Fußball von Argentinien. Und da muss man ganz klar sagen, Javier Bardem ist sowas Gutes, habe ich schon seit Jahren nicht mehr gesehen im Serienbereich. Im Filmbereich ist es ja anders, ist ja auch eine andere Herangehensweise an Figuren. Aber hier wird ihm so viel gelassen und auch, um die Serie noch mal ein bisschen nach vorne zu treiben, seine Figur wird ganz anders beleuchtet. Er hat jetzt eine Familiengeschichte. Die hatte er ja ansatzweise schon vorher, aber hier ist das eine Verschwommenheit. Und man muss auch ganz klar sagen, seine Schwester ist jetzt Juliette Lewis, aber was ist damit so im Hintergrund? Die kaucht nämlich auch auf. Und das ist alles wundervoll verschachtelt und wir durchschauen manchmal gar nicht mehr, auf wessen Seite wir sind, weil wir keiner der Figuren mehr trauen können. Der Sohn wird unter Druck Drogen besetzt und du weißt nicht woher, der ist raus und plötzlich, und das ist das Mittelstück der Serie, zerhackt sich diese Familie wirklich selbst. Und es ist wirklich so, so krass, wie er diese Menschen durch Druck von außen, und man könnte das als sozialen Druck auch sehen, den Max Caddy als Metapher aus, wie die sich zerfleischen und auch wie Amy Adams und Patrick Wilson aufeinander losgehen, obwohl es Anwälte, gebildete Männer sind, Menschen sind, muss man ganz klar sagen, dass man, das hätte ich nie gedacht, weil ich finde, Kap der Angst, gerade das Finale, gerade die Musik, gerade Robert De Niros Ikone, alle, es gibt eine Simpsons-Folge, wie er trainiert, wie Tingle-Tangle-Bob aus dem Gefängnis kommt und genau so aussieht, wie sogar die gleiche Melodie benutzt wird, die wir ja gleich im Anschluss nochmal spielen. Aber da steckte so viel Potenzial in den Figuren, das hätte ich nie gesehen. Auch Anwalt tun und auch sich verlieben und Elternschaft, das sind ganz, ganz viele Themen, dass ich verstanden habe, nee, da brauchst du mehr Zeit. Und das ist ein Geschenk gewesen einfach, deswegen ist diese Empfehlung absolut gerechtfertigt, aber allein schon wegen Javier sollte man diese Sendung sehen, aber drumherum passiert auch noch so viel und ist toll geschrieben, deswegen unbedingt gucken, ist für mich wirklich eine absolute Empfehlung.
Also Kap der Angst Kap bei der Apple Angst. TV Miniserie jetzt auch als Serie, vorher gab es 2 Kinofilme und würden das berühmte Thema jetzt nochmal von Bernard Herrmann.
Von wem sonst?
Musik aus Kap der Angst, Bernard Herrmann.
Am Ende landete ich wieder da, wo ich angefangen hatte. Ich besaß immer noch meinen Riecher für die Sieger und ich konnte immer noch eine Menge Geld für alle möglichen Leute zu Hause verdienen. Also, warum eine gute Quelle versiegen lassen? Tja, das war's.
Louis, ich glaube, dies ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft.
Ich bin immer bei dir.
Also, ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Wir sehen uns später noch auf dem Weg nach Westen.
Ja, das war wieder eine Reise, die letzten 2 Stunden.
Keine Odyssee.
Ich sehe schon Ithaka ganz am Ende des Horizonts.
Ich würde auch noch ein bisschen bei Calypso bleiben.
Ja, das war keine schlechte Zeit. Auf jeden Fall gibt es uns wieder in 2 Wochen. Es laufen jetzt gar nicht so viele Filme an. Also der Top-Film, den wir dann besprechen werden, ist der neue Film von Ridley Scott, den ich so gar nicht einschätzen kann.
Am Ende der Sterne, genau. Ja. Jacob L. Rowdy, Margaret Qualley.
Ja.
Interessanter Cast auf jeden Fall.
Vom Ausschnitt her, könnt ihr euch aber anschauen, schon mal nach The Walking Dead irgendwie aus.
Schwierig.
Und deswegen denke ich mal so, kommt er jetzt nicht 10 Jahre zu spät, ist irgendwie durch. Aber wir sind gespannt. Ridley Scott, muss ich sagen, hat zuletzt für mich ja gar nicht mehr geliefert. Stichwort Gladiator 2 und so. Aber kann sich auch ändern. Wir lassen uns gerne überraschen.
War der letzte richtig gute Ridley?
Ja, das liegt Consular? Schon ein bisschen. House of Gucci fand ich ja noch ganz
gut. Naja, der ist halt nicht so lange her.
Der ist nicht so lange her.
Fünf Jahre, vier Jahre.
Das geht. Ja, das geht's ja. Ansonsten ja, laufen so ein paar deutsche Filme. Staatsschutz, den habe ich während der Berlinale gesehen. Ob der hier läuft, sei mal dahingestellt. Ist nicht wirklich ein guter Film, kann ich schon mal vorwegnehmen. Aber sehenswert ist, und der läuft meines Wissens auch im Kinoclub, Der Heimatlose. Mm, auch ein deutscher Film.
Sprechen wir auf jeden Fall.
Sprechen wir auf jeden Fall. Der ist wirklich sehenswert.
Ja.
Wir gehen da nochmal in die Details, warum er sehenswert ist. Also in zwei Wochen ganz entspannt wieder einschalten. Mhm. Zwei Gläuer Lunken. Wir sagen Tschüss.
Tschüss.